Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst du dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hey, wie geht's? Ich versuche jetzt eine neue Form der Ansprache.
Ja.
Schön, dass du eingeschaltet hast bei Gefühlte Fakten. Wie geht es dir?
Das ist ja so ein Ding, was manche Radiosender machen, ne? Die dann duzen. Das finde ich immer irgendwie
weird. Hier ist dein Podcast. Schön, wie geht's dir? Was macht hier dein Rücken? Ist besser geworden? Wie geht's den Kindern? Hast du dieses Ding repariert endlich im Haus? Ja, ist Wahnsinn, ne? So einfach ein bisschen zu direkt vielleicht.
Ja, ich kann mich auch erinnern, als ich beim Radio gearbeitet habe, dann gab's jedes Jahr gibt es die Zahlen. Es gibt den Tag, in dem gibt es die Zahlen. Das ist quasi die Quote fürs Radio, wenn so die Umfragen durch sind. Ich glaube, du wurdest auch schon mal befragt bei so einer Radio-Umfrage.
Ich wurde mal,
ne?
Genau, per Telefon gefragt,
genau.
Zu meiner Radionutzung. Und ich habe leider sehr viel gelogen, weil es mir peinlich war. Weil mir in dem Moment aufgefallen ist, ich höre eigentlich kein Radio so richtig.
Aber ist die Umfrage trotzdem durchgezogen,
ja,
weil
klar.
Der Typ leid getan hat, der angerufen?
Nein, weil ich wollte halt mein Gesicht wahren. Und dann war ich so, ja, nee, schon so 6 Stunden am Tag Deutschlandfunk Kultur.
Ja,
ist genau. Schon ein ganz normaler Tag
wenn,
für mich.
Wenn gerade auf Arte was läuft, was ich schon kenne, dann höre ich Radio und zwar Deutschlandfunk Kultur. Und beim Radio werden ja die Quoten so erhoben, dass wahnsinnig viele Menschen einmal im Jahr deutsche Haushalte auf dem Festnetz durchtelefonieren.
Ja.
Und die Leute einfach wirklich mit so einem Frage fragen, welchen Sender hörst du, welche Sendungen, welche Shows, also wie ist dein Musikgeschmack, bla bla bla. Und als ich beim Radio gearbeitet habe, ich habe ja für 3 Sender parallel quasi gearbeitet, war immer einmal im Jahr, dass die Umfragezahlen halt verlesen wurden. Und die wurden jedes Jahr schlechter.
Aber wie war das? Was war das für eine Zeremonie? War das so Wolf of Wall Street Style? Oder war das eher so... war das eher eine traurige Veranstaltung?
Das waren 3 Sender und ein Sender davon war das Zugpferd für das komplette Haus.
Achso, es waren drei Sender unter demselben Dach.
Genau.
Das war nicht so, dass du wie bei so einer Komödie, wenn du auf vier Hochzeiten bist irgendwie, dann auf vier, wo das an vier Sendern irgendwie verlesen wurde, dann nicht immer umziehen musstest, sondern von der einen Senderverlesung zur anderen laufen musstest und so.
Das war alles im, das, also das waren zwar drei Sender, aber trotzdem wurde der, also es wurde gestemmt von einer Belegschaft, die eigentlich einen Sender hätte
machen können.
Es wurde halt gespart so. Und einmal im Jahr haben wir uns dann so im Konfi getroffen und dann wurden die Zahlen verlesen und wir wussten, von einem Sender sind die Zahlen immer recht gut und von den anderen beiden ist jedes Jahr schlechter. Und die Zeremonie war dann immer, dass so die Hördauer des Einzelhörers vorgelesen wurde und die Gesamtzahl.
Aber nochmal, basierend auf
Umfragen,
wo genau. Die gefragt haben, wie viele Stunden am Tag hören sie ungefähr Radio Galaxy FM oder was auch immer.
Ja, Radio Galaxy ist tatsächlich ein Sender.
Wirklich?
Ja,
also Radio Galaxy?
Wusstest du das nicht?
Nein.
Radio Galaxy hieß einer der drei Sender. Ja.
Ich habe jetzt einfach, also
Radio Galaxy.
Radio Galaxy.
Nur die beste neue Musik.
Ja.
Ja, wirklich so. Und da war eben ein, da wurden dann halt dann alle möglichen Berater eingeladen und Experten und so, um halt die Zahlen zu verbessern. Also Leute, die dann das Programm verbessern sollten und den Senderauftritt. Und es gab so Coachings für die Moderatorinnen und Moderatoren und so. Und ein Experte, kann ich mich erinnern, der hat gesagt, wir müssen den Hörer direkter ansprechen. Wir müssen dem Hörer das Gefühl geben, dass wir das Programm nur für ihn machen. Wir sagen jetzt du. Und da war das genau, wie du in die Folge eingestiegen bist, dass dann die ganzen Moderatoren immer sagen mussten so, hier ist dein, darf jetzt den
Radio Galaxy.
Hier ist dein, ja, bei Radio Galaxy hat es immer ganz gut funktioniert, okay. Das war das Zugpferd.
Ja, aber also das finde ich im Zeitalter des Datensammelns und der Fragmentierung von Mediennutzung auch sehr spannend, weil theoretisch könnten wir doch jetzt, haben wir Zugriff oder haben Großunternehmen nicht sehr viel Zugriff auf Hörerdaten, also viel mehr als früher, dass sie wirklich auch wissen, wie die zum Beispiel die Spotify-Nutzerinnen und Nutzer heißen, dass wir jetzt irgendwie statt eine Folge personalisierte Folgen
100.000 Folgen.
100.000 Folgen. Und in jeder Folge sagen wir dann nicht, hey, wie geht's dann? Hey, Johanna, was geht? Oder also ja, persönlich aber angesprochen.
Das wird schon nicht gehen, weil du sagst, hey, Johanna, in einem durch. Du müsstest, hey, Pause, was geht? Und dann müsstest du einfach alle Namen, die es gibt, einmal aufsagen und eine Software würde dann jeweils den Namen einsetzen.
Ja, freut euch demnächst auf personalisierte.
Das ist eine schlechte Idee.
Das ist gar nicht so eine schlechte
Idee. Gab es nicht mal so einen Schlagersänger? Ich habe leider vergessen, wer das war, der angeboten hat, so Geburtstagslieder, Geburtstagsständchen zu singen, personalisiert.
Oh, das ist also, ich glaube, das ist eine ganz eigene Industrie an Menschen, die eine ganz kurze Zeit lang bekannt waren und wo es jetzt finanziell eng wird, die dann wirklich an jedem Strohhalm sich greifen. Und mir wird häufig Werbung angezeigt von so Ex-Prominenten, die so einen persönlichen Gruß für dich aufnehmen würden.
Ey, dafür würde ich angefragt.
Nein.
Ich wurde von der Plattform angefragt. Ich habe auch den Namen, darf ich nicht sagen, aber die, das ist ein amerikanisches Unternehmen, die jetzt so eine Dependance in Deutschland aufgemacht haben und die meinten, möchtest du nicht so personalisierten Content und Grüße für deine Fans machen.
Genau, das kann man sich dann kaufen.
Und das war nicht OnlyFans, sondern das war wirklich eine neue Plattform.
Ich weiß genau, welche Plattform du meinst, weil bei einer Produktion, bei der ich mitgewirkt habe, wurde das Geld irgendwann knapp. Und Produktionen und Shows, da treten ja auch manchmal Prominente auf.
Es war nicht Fiverr.
Ich glaube, ich dachte jetzt an, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es war halt auf jeden Fall ein Unternehmen und wir hatten kein Geld mehr übrig für ein Cameo, also für einen Promi, der in die Show kommen würde, weil die kommen nur selten kostenfrei.
Ja.
Vor allem bei der Show, die wir da konzipiert haben. Und da haben wir in so einem Akt der Verzweiflung.
Worüber reden Sie? So eine Ratefolge dieses Mal. Sorry.
Und wir haben in so einem Akt der Verzweiflung gedacht, naja, vielleicht können wir über diesen Dienst so einen amerikanischen Promi anfragen, der dann für irgendwie $200 da eine personalisierte Nachricht macht. Und die personalisierte Nachricht ist dann halt ein Interview. Das wir dann dafür, aber es hat nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert?
Nee. Wir haben ja versucht, so für wenig Geld irgendwie so einen D-Hollywood-Promi in die Show zu kriegen. Aber hat nicht geklappt. Aber da habe ich diesen Dienst kennengelernt, der halt so wirklich so eine Palette an Prominenten anbietet, die man für €200 oder $200 oder was auch immer, machen die dann halt so eine Grußnachricht.
Aber das machen doch nur Leute aus Gag, oder? Also da wird doch nicht ernsthaft jetzt, es freut sich doch niemand ernsthaft über einen Gruß von Ralf Möller oder so.
Also, ich würde mich freuen.
Ja?
Ja, ich würde mich freuen.
Okay.
Gladiator!
Ja. Das finde ich auch so lustig, dass der immer der Gladiator ist, da hat er eine Nebenrolle gespielt und war das nicht auch die einzige große Rolle, die der je gespielt hat?
Ich glaube, vielleicht ist er auch so ein mega dramatischer, sehr guter Schauspieler, der immer wieder darauf reduziert wird.
Ja, das kann auch
sein. Du kennst doch Arnold Schwarzenegger, ja. Ja,
und den Esel von Adolf Schwarzenegger.
Jesus.
Oh Gott.
Naja, ich habe zwei Rubriken dabei.
Das ist schön. Ich habe auch eine Rubrik dabei.
Wobei, ich habe nur eine dabei und alles andere ist eigentlich keine Rubrik. Okay. Was hast du denn dabei?
Ich habe Fragen, die bei Wer wird Millionär dran kommen könnten.
Dabei. Das ist sehr effizient. Ich nämlich auch.
Echt?
Ich habe eine Frage, die bei Wer wird Millionär dran kommen könnte.
Ja, geil.
Und ich bin über ein sehr interessantes Museum gestolpert. Okay. Bist du ein Museumsgänger?
Ich wäre gern Museumsgänger. Ich wäre gern so jemand, der so einen Wochenendausflug in eine Stadt macht, in der er noch nicht war und dann so, sich so Kirchen anguckt und dann in so ein Museum geht.
Also bist
so.
Jemand, wenn von dem Museum eine Umfrage gestartet wird, den Leute bei dir anrufen, dann sagst du, ja, 7 Stunden am Tag, ja. Hier römisch-germanisches Museum Köln.
Genau.
Und in Wirklichkeit ist es aber, du bist mal dran vorbeigelaufen.
Ich war früher in vielen Museen, weil meine Eltern immer so einen Kultururlaub, so einen Kurzkultururlaub mit uns gemacht haben. Immer an Pfingsten in eine europäische Stadt, was voll geil war. Und da war ich in sehr, sehr vielen Museen. Und vielleicht habe ich deswegen so ein bisschen Overkill. Ich war das letzte Mal im Museum, als ich in Amsterdam war, da war ich in diesem Museum der alten Meister.
Das also Museum so der
Rembrandt
alten Meister.
Und so. Ach so. Hängt. Also nicht moderne Kunst, sondern halt die alten Schinken. Mhm. Und einfach so, um das mal gesehen zu haben, weil ich finde es dann eigentlich gar nicht so geil. Also die Art der Kunst finde ich eher lame. Aber was ich
ja, Rembrandt hat sich viel Mühe gegeben, aber ich finde es eher lame.
Mir gefällt es nicht so gut. Aber ich hatte einen schönen Moment, als ich zu diesem Museum bin. Wir sind mit so einem Bötchen die Grachten entlang gefahren und man konnte bei dem Museum halt aussteigen. Und ich bin dann ausgestiegen und auf den Eingang von dem Museum zu. Und dann kam mir ein Typ entgegen, der war so auf Happy Drugs. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Vielleicht war er einfach nur glücklich.
Nee, ich glaube nicht. Okay. Der hat mich dann angeguckt und ich habe ihn angeguckt und er hat in dem Moment gecheckt, dass ich check, was los ist. Und hat so gemacht und das war so ein schöner Moment, weil ich ja genau gewusst habe, der geht jetzt halt hackeprall in dieses Museum, weil es den halt da schiebt.
Und also,
der hat sich so gefreut.
Die Bilder geben dir vielleicht was, aber nicht so sehr wie diesem Typen, wenn er davor steht. Er ist im Bild dann.
Der hat es geliebt. Der war so happy. Das war das letzte Mal, dass ich im Museum war.
Ja, Amsterdam hat auch sehr viele Museen. Also auch sehr viele so abwegige Museen. Und warst du schon mal in diesen Dungeons? Es gibt auch das London Dungeon.
Da war
so
ich schon drin.
Amsterdam Dungeon.
Im London Dungeon war ich eben bei so einem Kultururlaub mit meinen Eltern. Da glaube ich, haben wir auch schon mal drüber geredet.
Ah, das kann sein.
Da gab es einen coolen Moment. Wurde irgendwie die Story von Jack the Ripper erzählt. Und dann halt so mit so Wachsfiguren schaurig nachgestellt und so. Und dann plötzlich, bei der Führung, ging plötzlich das Licht aus. Und wir wurden mit Wasser nass gespritzt. Was aber dann in der Erzählung halt so das Blut der Opfer war. Und da bin ich krass erschrocken.
Stell dir vor, du wirst brutal von einem Serienmörder getötet und dann 300 Jahre später, hier, das Blut.
Ja, aber das denke ich mir.
Und dann werden so Effekte gemacht.
Bei True Crime Podcasts denke ich mir das auch immer. Wenn ich ermordet werde, hoffentlich gibt es keine coole True-Crime-Podcast-Folge darüber.
Ach, also ich würde mich freuen.
Ja.
Ich hoffe auf so einen Sechsteiler, ehrlich gesagt.
Beim Mord aber.
Nein, also der soll schnell passieren. Aber okay. Dann, dass man so auch so mit Cliffhangern arbeitet, dass mein Leben zu Cliffhangern verarbeitet wird.
Aber das ist nicht schlecht.
Fände ich schon cool. Ja, ich war bei, in Amsterdam war es, glaube ich, auch mal, in dem Ripley's Museum. Mhm. Kennst du Ripley's noch?
Mhm.
Das war eine Sendung, die auf RTL 2 lief früher.
Ist das nicht auch die Hauptfigur bei Alien? Heißt die nicht auch Ripley?
Ripley?
Ja, ich glaube schon.
Keine Ahnung, kann sein. Hat nichts miteinander zu tun.
Okay.
Ripley's war so ein Typ, der in den, ich glaube, 30ern, 40ern um die Welt gereist ist und so Kuriositäten gesammelt hat und darüber eine Kolumne geschrieben hat. Und ich sag mal so zu 80% bei journalistischen Fakten geblieben ist und 20% Spektakel gemacht habe. Alles ja geil. Also er dann zum Beispiel war in Indien und hat so einen Menschen mit 7 Köpfen getroffen oder so und hat dann darüber geschrieben.
Okay.
Und er hat halt in seinem Privathaus auch ganz viele Kuriositäten gesammelt. Und Ripley's war damals eine Fernsehsendung, die sich darauf bezieht. und die dann halt so weirde Sachen gezeigt hat auf der ganzen Welt.
Aber so eine Doku-Fernsehsendung?
Ja, aber Fiction, so eine RTL2-Doku-Fernsehsendung. Okay. Weißt du, wo dann der Sprecher auch ein bisschen zu motiviert ist und alle 20 Sekunden so eine Blende kommt für Werbung. Und das war sehr faszinierend. Das fand ich geil. Aber darüber wollte ich gar nicht mit dir sprechen. Ich bin über ein anderes Museum gestolpert.
Aber ganz kurz nochmal zu Ripley's. Was war das weirdeste oder krasseste, was du dann in dem Museum gesehen hast? Kannst du dich dann an irgendwas erinnern? Und war der Typ da, der so gemacht hat, als du reingegangen bist?
Da gab es Schrumpelköpfe tatsächlich. Oh Gott. Weißt du, was Schrumpelköpfe sind? Ja. Im Amazonas-Regenwald, glaube ich, gibt es, also laut dieses zu 20% auf Fakten basierten Ripley's-Ding, irgendwelche Ureinwohner, die halt Köpfe von Menschen halt einschrumpeln. Ich weiß nicht, wie genau der Prozess stattfindet, aber es ist ja so wie so ein Schlüsselanhänger am Ende, so menschliche Köpfe eingeschrumpft sind. Und das waren aber, also der Ripley's hatte wohl echte, der Mann, der diese Kuriositäten gesammelt hat, aber in dem Museum wurden halt Nachgebildete dargestellt.
Okay.
Ja. Das war aber schon absurd. Das war weird.
Ja, klingt so.
So ein kleiner, also die sehen aus wie so Trollköpfe. Kennst du Trolls?
Ja.
Diese, genauso sieht das aus.
Wie sah der Giftshop aus bei
Ripley's? aber ich wollte eigentlich über ein ganz anderes Museum mit dir sprechen.
Ja.
Und zwar habe ich auf Twitter, hat jemand darauf aufmerksam gemacht, auf das Museum of Failure. Und da dachte ich, also das Museum
des Fails
quasi, des Versagens. Und da dachte ich, ja, das passt irgendwie zu uns. Mhm. Und es ging um, oder in dem Museum geht es um Unternehmen, die gescheitert sind mit Produkten und Erfindungen. Und ja, da dachte ich, so ein paar davon kann man doch mal hier vorlesen.
Finde ich super.
Der Twitter-Peak. Twitter-Peak, und ich kann nicht fassen, dass es das wirklich gab, aber es gab es wirklich, war ein elektronisches Gerät, das nur, und ich betone, nur für die Nutzung von Twitter gedacht war.
Hä?
Für $200 konnte man das Produkt kaufen. Es kam 2009 auf den Markt. Also es gab schon Smartphones.
Ja.
Und jeder Mensch, der Twitter häufig nutzt, also den dieses Produkt ansprechen würde, hat wahrscheinlich auch ein Smartphone. Und dieses Produkt hat wirklich.
Hey, wobei. Ja, aber sag ich mal, erklär mal weiter.
Naja, das war halt so, wie sah aus wie so ein kleines Handy, nur dass es nur Twitter drauf hatte und man konnte auch nur Twitter nutzen. Also selbst wenn auf Twitter eine Website verlinkt wurde, konnte man nicht auf den Link klicken, weil dieses Ding nur Twitter öffnen konnte.
Aber Twitter gibt es seit 2009, ne? Und ich habe mich auch, glaube ich, 2009 angemeldet und hatte aber 2009 noch kein Smartphone. Weil ich kann mich nämlich erinnern, dass ich war Anfang 2010 in New York und ich bin einmal am Tag ins Internetcafé gegangen, um Twitter zu checken, weil ich halt mit ganz vielen Musikern aus New York in Kontakt war wegen Beats und so weiter und habe mit denen immer über Twitter kommuniziert. Jetzt musste ich einmal am Tag ins Internetcafé und gucken, ob mir jemand geschrieben hat.
Ach, krass.
Und ich kann mich erinnern, dass ich 2009 übers Handy getwittert habe, aber nicht übers Smartphone, sondern per SMS. Krass. Man konnte ganz am Anfang eine SMS an Nummer schicken und dann wurde die beim auf dem eigenen Twitter-Account gepostet.
Für mich ist 2009 gefühlt 4 Jahre her.
Nee, also ich finde die Erfindung auch, dieses Twitter-Peak auch ein bisschen sinnfrei so und halt nicht wahnsinnig visionär gedacht. Aber ich hätte es lieber benutzt als mein Nokia.
Hier steht auch, dass es genau einmal verkauft wurde an einen gewissen Christian H. aber ich habe gerade noch mal gecheckt, Twitter wurde 2006.
2006 ist das online gegangen. Aber ich habe mich 2009 angemeldet.
Okay.
Also wurde es da erst relevant.
Das Ding ist, also noch ein kleiner Nachschub dazu, dieses Produkt, das nur einen Sinn hatte, nämlich Twitter zu nutzen, hat nicht mal das gut hinbekommen. Der Bildschirm zeigte nur die ersten 20 Zeichen jeder Nachricht an.
Oh Gott.
Und das Lesen eines ganzen Tweets erforderte ganz viel ärgerliches, langsames Scrollen.
Oh Gott.
Ein Technikrezensent schrieb, der Twitter-Peak ist so dumm, dass es mir im Gehirn wehtut.
Okay.
Also stell dir vor, du hast das gerade rausgebracht, ihr habt 6 Jahre an diesem Gerät gearbeitet und denkt euch, geil, und wie sieht die erste Rezension aus?
Ja.
So, und dann.
Wie bei meinem ersten Buch. Lustigerweise auf Twitter ist er lustiger.
Wirklich?
Ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet. Zu meinem ersten Buch von 2015 war die erste Kritik, die rauskam mit der Headline, auf Twitter ist er lustiger.
Das ist aber, also, das ist eine Kritik, aber auch irgendwie nett. Aber das
stimmt auch.
Naja, aber es heißt ja, dass er dich auf Twitter lustig fand, der Mensch.
Ja, das stimmt.
Jetzt kommt mein Favorit, das Spray-on-Kondom. Das Deutsche Institut für Kondomberatung, ich habe nochmal nachgeguckt, das gibt es wirklich.
Das Deutsche Institut für Kondomberatung.
Beratung. Wollte ein Kondom schaffen, das allen Menschen perfekt passt. Mhm. Aber wie? Weil wir alle sind ja unterschiedlich, mit unterschiedlichen Körpern. Und dann hatten die eine Lösung, die sie für genial hielten. Mhm. Kondome zum Aufsprühen. Oh mein Gott. Es wurde ein Apparat entwickelt, in dem der Mann seinen Penis stecken sollte.
Oh mein Gott.
Und der dann den Penis mit flüssigem Latex übersprüht.
Oh mein Gott.
Da musste man 3 Minuten warten und nach 3 Minuten Wartezeit wird das Latex dann fest und man hat dann so quasi ein maßgeschneidertes Kondom.
3 weirde Minuten.
Und das, ja, also das eigenartigste Vorspiel aller Zeiten.
Was macht man die 3 Minuten?
Smalltalk, einfach so. Ja, nee, also die Knicks haben diese Saison echt komisch gespielt, oder?
Die Knicks.
Das wurde entwickelt und getestet. Die Tests ergaben aber, dass das in der Praxis nicht tötlich gut angenommen ist. Wird, weil zum einen ganz viele Männer ein komisches Gefühl dabei hatten, ihren Penis in einen Apparat zu stecken und sich auch die 3 Minuten Wartezeit als Problem herausstellten.
Und es einfach einfacher ist, wenn die Frau irgendwas nimmt, was den Hormonhaushalt komplett durcheinander wirft.
Also bevor der Mann jetzt dem zumuten wird, dass der irgendwie 3 Minuten lang seinen Penis wo reinsteckt, dann lieber so eine Pille.
Ja.
Ja, das fand ich faszinierend.
Ja.
Das Ganze ist halt gescheitert, kam nicht wirklich auf den Markt, aber wurde entwickelt.
Also es gibt es irgendwo.
Es gab es irgendwo, es wurde nie verkauft. Es gab es und ich glaube, irgendein Kunststudent hat das dann normal irgendwie wiederbelebt.
Ja, aber das ist doch, du sagst doch gerade Sachen aus dem Museum of Failures.
Genau.
Haben die dann eins von diesen Dingern da?
Die haben ein nachgebautes von einem Kunststudent da, mit den Schrumpelköpfen.
Wo ist dieses Museum?
Das Museum reist, glaube ich, herum und hat aber, glaube ich, in Schweden, in Helsinki, glaube ich, seine Basis.
Okay.
Komm, 2 mache ich noch.
Ja.
Die ich sehr lustig finde. Ich
kann gerne mehr machen, ich finde es fantastisch.
Nike Magneto klingt erstmal mega geil.
Nike.
Kam 1995 auch wirklich auf den Markt.
Aha.
Nike Magneto waren Sonnenbrillen von Nike mit einem futuristischen, coolen Look, die von vielen Athleten beworben wurden. Und ich habe mir die angeguckt, die sieht auch cool aus.
Wie sieht die aus?
Sehr windschnittig und so ein bisschen so wie so eine Radlerbrille.
Ah, das was so Soldaten in, jetzt auf Amazon läuft jetzt gerade eine Serie mit Chris Pratt, The Terminal List.
Sagt und mir da gar nichts.
Ist ganz gut, ein bisschen sehr dark, aber ist ganz gut. Und der hat so eine sehr eng anliegende Brille, der ist Soldat von der Spezialeinheit und ist in einer Szene auf der Straße und misstraut so allen und sieht jemand anders mit so einer Brille und checkt in dem Moment, dass der auch so ein Spezialeinheitssoldat ist.
Wie im Urlaub, wenn man andere Leute mit Socken und Sandalen sieht. Ah, ja,
Deutsche,
hallo. Oder
Busfahrer, die sich so grüßen auch.
Ja, das finde ich sowieso, dieses Filmgenre finde ich so faszinierend, dass dann so ganz normale Menschen plötzlich so Supersoldaten werden. Ich habe die Jason Bourne-Reihe für mich entdeckt, da können wir gleich auch nochmal drüber reden.
Ja.
Das ist so lustig, aber gleich. Erstmal noch zu Nike Magneto. Also genau so ähnlich sahen die, glaube ich, aus, wie du es dir vorstellst.
Falls ihr übrigens im Hintergrund irgendein Brummen hört, ich glaube, vor unserem Büro wird gerade die Straße neu asphaltiert.
Ja. Und das Besondere an diesen Brillen, die haben keine so Brillenhalter, also das, womit man Brillen normalerweise hinter die Ohren klemmt, das sind wie so Morpheus-Brillen. Also Morpheus von Matrix hat ja auch so eine Brille, die quasi keine Halterung hat.
Der hat ja nicht so eine Schwimmerbrille, die man sich so, wenn man im Solarium ist, so auf die Augen legt.
Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie Morpheus das macht, aber Nike hat festgestellt, diese Halterungen haben schon eine Funktion, ohne halten die nicht. Und deswegen musste man bei Nike Magneto, damit diese Brille hält, sich 2 Magnete ins Gesicht kleben.
Nicht wahr.
Und an denen wurde dann die Brille befestigt.
Ah, das ist aber fast cool.
Aber also, ich weiß nicht. Also irgendwie.
Hast du ein Bild da?
Ich habe ein Bild da, aber es ist ein Podcast, deswegen wird es sehr schwer. Aber du bist
hier.
Da, okay.
Ich bin ja da. Ich würde es sehr gern sehen.
Du kannst es sehr gern sehen. Hier, das ist die Nike Magneto.
Warte. Ja, genau wie das. Ein bisschen wie die Brille von Blade. Kennst du den Film noch?
Nee.
Okay.
Der
Vampire Hunter.
Ich glaube, man kann sich die Brille vorstellen.
Ja, fantastisch.
Und man muss sich ja links und rechts 2 Magnete hinkleben.
Ja, aber was auch zu Problemen führen kann, wenn du irgendwo durchläufst, wo sehr viel Eisen ist.
Ja, zum Beispiel. Also, oder wenn du schwitzt. Oder wenn du, also ich verliere jetzt schon AirPods und diese 2 Mini-Magneten.
Aber ich meine eher, dass man auch Sachen anzieht, die man nicht unbedingt anziehen möchte.
Ach so.
Also, weißt du, was ich, wenn du durch so einen Eisenwarenladen gehst und dann plötzlich fliegen so Nägel auf dich zu.
Ah, shit, aber ich sehe cool aus.
Genau.
Einen mache ich noch. Ja. Und es geht um eine Diätschokolade. Und diese Schokolade war auch sehr erfolgreich in den 70ern. Und man konnte die, also die hat wie Diätpillen funktioniert. Mhm. Aber also wie wenn man Haustieren Pillen geben möchte, dann packt man die auch in irgendwie Käse oder irgendwas, was sie gerne essen.
Ja.
Und das war so ein bisschen das Prinzip dieser Schokolade. Es war eigentlich eine übergroße Diätpille, aber halt in Schokoladenform, hat gut geschmeckt. Mhm. Und man konnte halt Schokolade essen und dabei abnehmen.
Aber gibt's Diätpillen? Gibt's doch, funktioniert doch nicht wirklich, oder?
Das weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall, also auf dem Markt hat es gut funktioniert. Okay. Also ganz viele Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler haben dafür auch Werbung gemacht. Und in den 70ern hatte es so seinen Peak. Und da dachte sich die Firma so, geil, was soll jetzt noch passieren? Mhm. Wir sind etabliert, die Leute lieben uns. Und dann kamen die 80er. Mhm. Und AIDS ist aufgetaucht. Mhm. Und mit AIDS verschwand dann dieser Riegel vom Markt, denn der Name dieses Riegels war AIDS.
Nein.
Und dann haben sie gedacht, gut, dann müssen wir es irgendwie umbenennen und haben es dann Diät-AIDS genannt. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Das hat sich
aber
gar nicht mehr verkauft.
Wenn man eine Sache nicht über AIDS sagen kann, dass man damit nicht abnimmt.
Oh Gott, Christian. Auf Twitter bist du lustiger. Holy fuck. Ja, Diät-AIDS hat nicht funktioniert.
Ja.
Einen allerletzten mache ich noch.
Bitte.
Du kennst Colgate. Mhm. Und Colgate funktioniert sehr gut. Das ist eine Zahnpasta-Marke. Und das verbindet man auch sofort mit Zahnpasta. Und das war auch damals so, als ich glaube in den 90ern gedacht haben, so, wir haben das Zahnpasta-Game jetzt durchgespielt, was können wir noch machen? Und dann haben die eine Reihe von Tiefkühlgerichten auf den Markt gebracht.
Oh.
Aber auch als Colgate. Die haben nicht so wie andere Produkte das machen, dann irgendwie einen neuen Produktzweig erfunden, sondern haben gesagt, nein, wir als Colgate, wir machen Zahnpasta und tiefgefrorene Lasagne.
Aha.
Und aus irgendeinem Grund wollte niemand diese Lasagne, auf der dick und fett Colgate steht, kaufen.
Aber andersrum, eine Zahnpasta, die nach Lasagne schmeckt, hätte ich ja, will ja sofort nehmen.
Sobald irgendwie die Lasagne-Marke anfängt, Zahnpasta zu machen, sofort. Aber sobald ich auf einem Lebensmittel das Logo von der Zahnpasta sehe.
Aber da, warum eigentlich nicht? Also so eine Lasagne, wenn du in die reinbeißt, die macht dich satt, die schmeckt gut und bringt deine Zähne zum Glänzen.
Aber es ist genau der Punkt.
Frischer Atem nach Lasagne.
Stell dir vor, eine Eiskugel, die aussieht wie ein Colgate-Zahnpasta. Da denkst du auch nicht, das schmeckt bestimmt lecker. Das schmeckt nach Colgate. Das schmeckt halt nach Zahnpasta.
Also hat auch nicht funktioniert.
Nee, hat gar nicht funktioniert. Haben sich schnell wieder davon zurückgezogen.
Aber eigentlich alles, eigentlich ganz geile Produkte.
Das dachten sich die Leute halt auch, bevor die damit auf dem Markt sind. Eigentlich ist das doch geil.
Wie gut.
Ja.
Wie hervorragend.
Das war eigentlich keine Rubrik, aber wer das abchecken will, einfach mal Museum of Failure googeln. Und die haben so eine virtuelle Tour, wo die ihre Produkte, die sie aufstellen, auch aufgelistet haben. Da sind einige Schätze dabei, wirklich.
Du hast Jason Bourne für dich entdeckt?
Ja, ich habe das Action-Genre lange Zeit abgetan.
Warum?
Weil es, ich weiß nicht, es hat mich nie so richtig gereizt. Krass. Und dann dachte ich, da möchte ich mich dem jetzt mal wieder öffnen.
Was hast du, was ist dein Go-To-Genre? Also wenn du jetzt, sag mal, du bist leicht erkältet oder so und du weißt, die nächsten 2 Tage kann ich eh nichts machen. Was ist dein Go-To-Genre, das du dir aussuchst, wenn du Filme gucken willst?
Das ist etwas, was ich an mir beobachtet habe. Ich gucke wenig Filme. Ich gucke sehr wenig Filme in letzter Zeit. Dadurch diese Serieninflation bin ich zum Seriengucker mutiert.
Ja gut, sind wir alle.
Ja, wollte jetzt wieder ein bisschen zurück, weil ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern konnte. Was sind nochmal meine Filme? Ich habe, glaube ich, sehr gerne Thriller geguckt.
Ja.
Comedy, klar, aber irgendwie dachte ich, das Action-Genre, dem möchte ich mich nochmal irgendwie öffnen.
Ja, weil ich bin so kränkel, dann gibt es nichts Besseres als dumme Actionfilme.
Ja, ich habe aber auch gemerkt, also ich habe jetzt Jason Bourne angefangen. Hm? Und also ist auch ein Touch Comedy dabei.
Ja,
ich weiß nicht, wie freiwillig, aber bei Jason Bourne, ich fand es so lustig, dass es gibt ja viele Figuren, die irgendwie nicht mehr wissen, wer sie sind und so, aber bei Jason Bourne ist es, er weiß nicht mehr, wer er ist,
ja,
aber er weiß auch den ganzen Film über nicht, was passiert.
Ja.
Er ist so völlig orientierungslos,
er reagiert nur.
Und das andere Lustige ist, dass das, worauf er reagiert, so unnötig ist, die könnten, also der ganze Film,
bring mal ganz kurz
Text,
hol mal die Leute, die den Film nicht kennen,
rein. Jason Bourne ist ein Geheimagent.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Also er hat mit der CIA zu tun.
Ja.
Weiß nicht, ob die CIA auch so einfach andere Leute mit einstellt, so der Eismann, der für die CIA arbeitet.
Ja.
Aber er ist halt ein Übermensch. Er hat mega krasse Fähigkeiten,
ja,
kann sich total gut kloppen und weiß aber nicht mehr, wer er ist.
Genau, hat sein Gedächtnis verloren.
Und wird von der CIA irgendwie gejagt und weiß nicht, warum.
Genau.
Und im ganzen Film struggelt er damit, dass immer wieder neue Leute kommen, die ihn umbringen wollen, und er weicht den aus.
Und wir als Zuschauer wollen wissen, was ist seine Identität? Warum wollen die ihn töten? Wie kommt er aus dem Schlamassel raus?
Genau, wobei wir ja relativ früh feststellen, dass die CIA das alles macht, weil sie denken, Jason Bourne hat was gegen sie.
Ja, genau.
Und es ist einfach eine Sache, die sich mit einer SMS klären würde. Eine SMS ist es so, die Grundkommunikation fehlt komplett. Das ist der also toxisch männlichste Film überhaupt, aber auf einer ganz anderen Ebene.
Wie sollte die SMS, also wer sollte wem die SMS schicken?
CIA und Bourne, hey, you up? Was ist los? Haben wir Beef? Fragezeichen, Bourne? Nee, keine Ahnung, Gedächtnisverlust.
That's it. Fertig.
Fertig. So,
weil dann muss die CIA ihn nicht mehr verfolgen und immer ja, da keine Gefahr mehr
darstellen. Stattdessen.
Aber vielleicht hat die CIA mit diesem Twitter-Peak das getwittert. Jason Bourne hat auch so einen Twitter-Peak und er konnte nur die ersten 20 Zeichen lesen.
Bourne ist verrückt geworden. Fuck. ja, und es ist der ganze Film ist, dass natürlich eine Frau in der CIA sagt, sind wir uns sicher mit Bourne, dass wir da so Killer hinschicken wollen? Wollen ja. wir nicht... Sollen wir nicht mal anrufen? Und der Typ, der über ihr steht, sagt, Unsinn, Bourne ist böse, wir müssen den killen. Und dann schicken die halt dauernd Killer, die halt alle nicht so gut sind wie Bourne. Und Bourne ist die ganze Zeit, wie ich, wenn ich bei einem Shooter-Spiel das Tutorial skippe.
Ja.
Er ist in der Situation, er weiß nicht, warum er hier ist, er weiß nicht, was er hier tun soll. Alles, was er weiß, ist, dass er töten muss.
Ja.
Und das ist die
ganze... dass er sich verteidigen muss eigentlich, oder?
Ja.
Also er ist ja auf niemanden angesetzt, sondern er muss sich halt die ganze Zeit verteidigen.
Ja, er läuft die ganze Zeit rum und ich weiß nicht, warum, tut mir leid. Und
das ist ein bisschen beim wie so ein Schlagen. Junger Hund, den man im Schlaf aus dem Tierheim geholt hat und irgendwo hingebracht
hat. Ja, ist komplett orientierungslos und kann halt mega geil sich kloppen und macht dann halt das.
Ja, ich hab, also es ist ewig her, dass ich die, es gibt irgendwie vier Teile oder so.
Ja.
Und also ich kann mich nur an eine Szene erinnern, wo es so einen unfassbar geilen Fight zwischen ihm und so einem französischen Killer gibt, wo die so über die Dächer rennen.
Ja.
Das ist mega geil. Das reicht
auch,
für mich schon.
Was mich aber auch, also... Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich die Szenen, wo die sich kloppen, teilweise skippe.
What?
Sich dann wirklich.
Aber du kannst dich doch nicht bei Bourne auf die Handlung, auf die geilen Dialoge und den Witz zwischen den Zeilen kannst dich doch nicht verlassen.
Ich weiß, irgendwie war es dann so, ja, klopp, 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 weil irgendwie, also bei Captain Phillips, hast du den Film gesehen? Da sind die auf hoher See. Und das Besondere ist, dass die
Captain Phillips.
Genau, das ist Tom Hanks spielt einen Schifffahrtskapitän und das Schiff wurde gekidnappt.
Ja.
Und da ist
habe ich nicht gesehen.
Die Kamera immer mitgewackelt mit dem Schiff, damit man das Gefühl hat, man sei auf einem Boot.
Mhm.
Und wurde richtig seekrank. Und so ähnlich geht es mir bei den Action-Szenen von Jason Bourne, weil der Kameramann irgendwie mitkämpft, obwohl er einfach nur die Kamera halten muss. Und es ist so richtig verwackelt und man hat keine Ahnung, was passiert und irgendwie wird mir da auch schlecht.
Ja, gut, okay, das finde ich auch nicht so gut. Vor allem ist das ja einfach ein Trick, weil die Protagonisten gar nicht so gut kämpfen können.
Ja.
Deswegen musst du halt überwackeln wahnsinnig viel.
Ich habe eher das Gefühl, der Kameramensch hat so seinen ersten Tag und ist völlig, wow, oh mein Gott, was, oh, da, oh, krass, oh, hast du wehgetan, oh.
Der Kameramensch hat sein Gedächtnis verloren und weiß nicht genau, wo er ist. Das heißt, er hat diese Kamera in der Hand.
Genau so, ich glaube, nicht mal das weiß er.
Ja, das stimmt.
Was ist dieses Ding? Hilfe, ich habe hier so ein Ding und versuchst du dich die ganze Zeit davon zu lösen.
Ja.
Und genau so sieht das aus. Ja, egal.
Aber warum hast du Bourne geguckt?
Bourne.
Geguckt, also, weil du gedacht hast, du musst jetzt mal wieder einen Actionfilm gucken.
Ich wollte einfach mal wieder dem Genre öffnen.
Okay.
Und es ist einer von vielen Filmen, die folgen werden. Aber ich, also wenn sich das so weiterhin so abzeichnet, habe ich das Gefühl, viele Actionfilme haben, wenn man den Actionpart ein bisschen skippt, sind es eigentlich Comedy-Filme.
Ja.
Also eigentlich ist Jason Bourne ein Film zwischen einem Ehepaar, das nicht mehr richtig kommuniziert. Eigentlich ist es das.
Ja,
okay. Naja, gut. Wollen wir eine Rubrik machen?
Ja. Und zwar wahrscheinlich, Moment.
Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
Ich glaube übrigens, dass die Straßenteermaschine im Hintergrund wahnsinnig laut ist.
Ja, die weiß auch nicht, warum sie. Die hat auch das Gedächtnis verloren, fährt ihr seit 3 Stunden im Kreis.
Weil wir haben hier Doppelverglasung und die Fenster zu bei 1000 Grad und trotzdem, naja, gut, okay. Willst du anfangen?
Ja, gerne. Ich habe eine ganz klassische Frage und zwar auch eine sehr kurze Frage.
Mhm.
Das Wort Tsundoku ist japanisch und bedeutet was?
Tsundoku.
Tsundoku. T-S-U-N und dann D-O-K-U.
Aber was ist das für eine Wer wird Millionär-Frage? Du kannst ja dann aus jeder Sprache einfach irgendein Fremdwort nehmen. Wie soll ich das denn erschließen?
Ja, aber das ist doch genau, also wenn du es
sofort erschließen. Aber so funktioniert doch Wer wird Millionär nicht.
Doch klar, du kannst jetzt Tsundoku, also dann würden jetzt 4 Beispiele kommen und dann kannst du es dir, ist eher genial daneben.
Aber
eigentlich ist es eher genial daneben gerade.
Ich habe mal eine Frage zu Genial daneben eingeschickt.
Echt?
Ja, als da weiß ich
noch. Wie kriege ich das Geld für meinen Twitter-Peak zurück?
Nee, aber bei Genial daneben ist es doch so, dass man. Und das habe ich halt nicht gecheckt und deswegen wurde die Frage wahrscheinlich nicht genommen. Weil ich habe es nämlich, wie du jetzt bei deiner Frage gemacht, dass es einfach eine Wissensfrage ist. Aber bei Genial daneben ist es ja so, dass es den Kandidaten eine Vorlage geben muss, um Gags zu machen.
Aber bei Tsundoku aus dem Japanischen, da hast du die ganze Welt Japans vor dir.
Willst du nicht wissen, welche Frage ich bei Genial daneben eingeschickt habe?
Nee, doch, natürlich.
Die Frage war, was ist der Carpenter-Effekt?
Der Carpenter, das kann ich mir sogar herleiten. Ist Carpenter nicht ein berühmter Regisseur? Und hat der nicht die Halloween-Reihe gemacht? Mhm. Und ist der Carpenter-Effekt dann, dass man nach einem erfolgreichen Ding 8 weitere macht, die nicht an diesem Erfolg anknüpfen können?
Das ist der Bourne-Effekt.
Das ist der Bourne-Effekt, alles klar.
Der Carpenter-Effekt ist, wenn man Sport guckt und von der Couch aus quasi mitspielt und mitzuckt. Also wenn du jetzt
wie der Kameramann bei Jason Bourne.
Genau, ein bisschen, das ist ein bisschen der Carpenter-Effekt. Dass du, wenn du auf der Couch sitzt und du guckst Fußball und jemand soll einen Kopfball machen, dass du den Kopfball quasi die Bewegung mitmachst. Das ist der Carpenter-Effekt.
Oh, das hab ich aber sowas von.
Ich auch. Zog auch immer richtig krass mit.
Ja.
Wird nicht genommen. Deine Frage ist, was ist Tsundoku?
Genau. Also du kannst dich rantasten. Es ist jetzt eher eine geniale Nebenfrage. Du kannst dich rantasten. Ich kann dir auch ein paar Tipps geben. Also,
da taste ich mir erstmal ran.
Ja.
Jetzt sind die draußen mit der Kehrmaschine leise. Jetzt ist hier auf dem Gang Party. Es ist die lauteste Nebengeräuschfolge
aller Zeiten.
Es ist kostenlos, Leute. Tsundoku. Also, es hat nichts mit Sudoku zu tun.
Nicht wirklich, nein, aber...
Ist Sudoku auch ein japanisches Wort? Und heißt, wie zum Fick gehen die Spielregeln?
Ich glaube, Sudoku kommt auch aus dem Japanischen.
Okay, also Doku heißt vielleicht sowas wie aufzeigen.
Mhm. Ach, wegen Dokumentation,
ja.
Auch nicht schlecht.
Und
ich gebe dir mal einen Tipp, es hat was mit Büchern zu tun.
Es hat was mit Büchern zu tun, heißt es... Hä? Ja, passt ja Doku auch ein bisschen.
Mhm.
Tsundoku.
Ich bin sehr schuldig. Also ich betreibe häufig Tsundoku. Ich betreibe sehr häufig Tsundoku. Und ich glaube du nicht. Ich glaube, du machst das nicht. Und
aber ist es dann sowas wie Kalligrafie, Schönschreiben zur Beruhigung? Oder ist es vielleicht sowas wie, man muss eine Aufgabe, was du häufig machst, was ich nicht häufig mache, ist, man muss eine Aufgabe erledigen und... Also dieses Phänomen, dass morgen habe ich Französisch-Schulaufgabe und muss eigentlich lernen, aber dafür räume ich mein Zimmer auf.
Ja, und es während ich das Zimmer aufräume, finde ich etwas, was ich mir ausgeliehen hatte von einem Freund, dem ich das eigentlich zurückgeben musste. Also rufe ich den an, um es zurückzugeben.
Also
ich
erreiche ihn
nicht. Nein, ich wollte nur das, was du meinst,
okay.
Aufzeigen. Aber das ist es nicht. Nein, es heißt zu Deutsch aufstapeln und lesen. Es hat also...
Aber wie soll ich da drauf kommen? Ich kann ja kein Japanisch.
Mehr Bedeutung. Dann sage ich es dir einfach. Ja, ich dachte, Teil der Rubrik ist das Raten. Also wenn egal. Wenn man Lektüre sich ansammelt, also Bücher und die man eigentlich lesen will, aber nachdem man sie kauft, nicht liest und dann stapelt sich das immer weiter auf und irgendwann hat man so einen Turm aus Büchern, die man eigentlich noch lesen wollte. Und diese Praxis, Bücher zu erwerben und die dann nicht zu lesen, sondern aufzustapeln, die nennt sich Tsundoku.
Machst du das? Dass du und lässt du die dann original verpackt, um im Notfall schnell ein Geburtstagsgeschenk für jemanden zu haben?
Nein, das mache ich nicht.
Wie ist das japanische Wort dafür?
Nee, was ich mache, ist häufig, dass ich Bücher kaufe, weil ich so ein bisschen bibliophil bin und die schön finde und denke, ja, dann haben die einen tollen Platz.
Bist bibliophil, du findest Bibliotheken geil?
Bücher.
Gern Sex in Bibliotheken.
Ich finde Bücher geil, das ist ein echtes Wort.
Echt?
Ja, bibliophil. Okay. Es gab einen ganz bekannten irischen Gangster, der bei Departed auch eine der Hauptrollen spielt, von Jack Nicholson wird er porträtiert. Mhm. Der war auch bibliophil. Und das ist, wenn man halt Bücher geil findet, aber halt einfach, also nicht sexuell, sondern einfach, dass man die ästhetisch findet und dann sammelt. Und
aber das ist ja auch so.
Das mache ich häufig.
Also, es gibt ja auch viele Leute, die sich Bücher kaufen, um die dann sehr präsent auf den Wohnzimmertisch zu legen, wenn Besuch kommt.
Ups, habe ich gar nicht gesehen. Sorry, meine Bücher liegen jetzt überall hier rum.
Ja.
Ich bin ein Genie, Hilfe, wie gehe ich damit um und da so, solche Bücher.
Da gibt es einen fantastischen Hörspiel-Sketch von Gerhard Polt. Geht Gerhard Polt in eine Buchhandlung und der redet immer so, gell? Und dann geht in die Buchhandlung und sagt, guten Tag, Fräulein, ich hätte gerne ein Buch. Und dann sagt die Verkäuferin, ja, welches Buch hätten Sie denn gerne? Also irgendwas, was hermacht. Und ihm geht's halt, in dem ganzen Sketch geht es halt darum, dass er ein Buch kauft, was halt einen Eindruck macht, wenn Freunde kommen. Er kauft dann ein Buch über irgendeinen Dinosaurier, den er nicht mal aussprechen kann. Ist fantastisch.
Es gibt auch so Coffee-Table-Bücher, ja, die dann so nur dafür da sind, dass die dann auf so einem Wohnzimmertischchen rumstehen und ja, schön aussehen.
Genau sowas.
Vielleicht ist das auch eine Idee für ein Start-up. Es gibt bei Büchern ja vor allem auch immer diese abnehmbaren Umschläge, wo dann ja, das eigentliche Cover drauf ist. Du kannst das abonnieren bei mir. Ich schicke dir ein Buch, das ist blank, da stehen halt Witze drin oder so.
Ja.
Und einmal im Monat kriegst du einen neuen Umschlag, um das Buch zu packen.
Dann du musst kein neues Buch kaufen, du musst
genau, nur Umschläge kaufen. Und die Umschläge sind halt, das sind halt Büchercover, die man sehr gerne in der Öffentlichkeit liest. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man zu schlau ist, was man dagegen tun kann. Oder ja, halt die Geschichte die philosophische Geschichte des Abendlandes.
Ja, oder irgendwelche Philosophen, die niemand von uns natürlich
gelesen hat. Genau, oder keine Ahnung. Hegel. Hilfe, meine Freundin ist zu glücklich mit mir.
Ja, irgendwie zu großer sowas. Penis, was tun?
Ja, genau, Spray-on-Kondom hat nicht ausgereicht. Sowas. Und dann schicke ich dir einmal im Monat Umschläge zu, damit du das öffentlich irgendwie in der U-Bahn lesen kannst.
Oh, nicht schlecht. Das ist eine super Idee.
Ja, auch eins meiner Lieblings-Bild-Gags. Ist ein echtes Foto. Ich weiß nicht, ob es gefotoshoppt ist, aber eine Frau, die tief und fest in der U-Bahn schläft und in ihrem Schoß liegt ein Buch, Besser schlafen.
Oh, das ist ein gutes Plakat für die Werbung für das Buch.
Ja, dann nach deiner harschen Kritik bin ich jetzt mal auf deine Frage, die bei Weltmillionen rankommen könnte, gespannt.
So, jetzt. Und der Schüler wird zum Meister. Den Satz will ich seit Ewigkeiten mal in der Folge sagen.
Das wirklich ist auch, also, wenn es einen Satz gibt, der mir bei Actionfilmen in die Augen gesprungen ist, wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Und das ist also eine Anweisung
ja, bei
Geschichten, wie man das machen könnte, hey, dein Held und dein Antagonist,
ja, die
sollten eigentlich quasi zwei Seiten derselben Medaille ja, sein. Und das ist wie so eine Regieanweisung.
Ja, genau.
Und wie häufig das einfach ausgesprochen wird, das ist wie, als wenn ein Schauspieler sagen würde, und jetzt setze ich mich hin. Und das ist halt eine Regieanweisung.
Ja.
Er spricht es laut aus.
Aber das ist, ich habe letztens den Film The Black Phone gesehen mit Ethan Hawke. Fantastischer Film. Wirst du auch lieben. Also mega guter Thriller. Und es gibt ja in jedem Film so und in jedem Buch und so irgendwas, was die Hauptfigur, der Protagonist lernen muss.
Ja.
Ne? Also so, das nennt sich ein Theme. Und ein Trick bei Filmen und bei Geschichten ist, dass man also unterschwellig
ja, dem
Zuschauer suggeriert, was könnte denn das Theme sein, dass man das schon mal so
platziert. Das eigentliche platziert. Thema, worum
genau,
es eigentlich
genau,
geht.
Genau, was soll die Figur für eine Moral mitnehmen? So. Und bei The Black Phone ist es einfach so, dass eine Figur, und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es passiert ganz am Anfang, dass eine Figur zu dem Hauptdarsteller sagt, you have to stand up for yourself.
Ah, okay.
Und das
du musst
ja quasi
du musst in diesem Film lernen, für dich selber einzustehen.
Genau. Genau so ist es. Du musst dich sehr laut lachen.
Ja, das ist wirklich wie, als würden die Regieanweisung mitlesen. Du
ja, und
ich, wir sind gar nicht so verschieden. Du kennst ihn seit 2 Sekunden. Ihr trefft euch
buchstäblich
zum ersten Mal.
Wir gucken seit einer Stunde zu. Wir wissen es.
Du kennst diesen Menschen nicht.
Ja.
Wäre auch lustig, wenn dann der Bösewicht in dem Film das zu allen Menschen, die er dann trifft, dann immer wieder sagen würde. Du ja, und ich, wir sind gar nicht so verschieden.
Aber was ich mag, ist zum Beispiel bei Family Guy und auch bei Rick and Morty gibt es oft so Einblendungen am Anfang der Folge mit Pay attention, this is going to be important later.
Ja.
Das finde ich super. So, jetzt kommt mal meine Frage hier. Christian. Welches Recht
ja, gilt
im Weltraum?
Welches Recht
welches gilt im Weltraum? Recht gilt im Weltraum? Ich mache ein Beispiel.
Mhm.
Du bist auf Weltraummission.
Ja.
Und dein
Was ist meine Mission genau? um mich reindenken zu können.
Mondsteine sammeln.
Mondsteine, wir haben noch nicht genug.
Nee, wir haben noch nicht genug. Und du hast dir gedacht, du bist so Coffee-Table-Mondsteine.
Okay,
die
schön aussehen.
Die gut aussehen, genau. Und dein Mondsteinsammelkollege geht ihr richtig auf den Sack. Ihr seid in der Rakete zusammen unterwegs. Mhm. Und der nervt dich. Und auf dem Weg zum Mond bringst du den um.
Ja, aber ich bringe ihn um. Und kurz vorher sage ich, du und ich, wir sind gar nicht so verschieden. Und dann haue ich ihm so eine rein und dann stirbt er.
Ja, genau, das passiert. Der Mord bleibt nicht unentdeckt.
Ja.
Nach welchem?
Ja, also wie, was ist mein Alibi? Die zwei Menschen gehen auf den Mond, einer kommt zurück. Ja, sorry, keine Ahnung, was passiert ist.
Ein großer Stich für die Menschheit. Ja. Welches Recht gilt? Also nach welchem Recht wird dein
Prozess laufen? Ich habe mehrere Theorien.
Hm. Also, das ist übrigens eine gute Frage, die bei Wer wird Millionär drankommt.
Oder ist es einfach nur ein guter Kandidat?
Oh.
Ich habe mehrere Theorien.
Das ist eine gute Frage.
Zum einen ist es ja so, dass es damals den Space Race gab, wo es darum ging, wer kommt zuerst auf den Mond?
Ja.
Wer schafft es da, seine Flagge reinzuhauen? Und sowas ähnliches gab es ja auch Dekaden vorher mit der Antarktis, wo dann die ganzen Nationen aufgegangen sind, um irgendwie den Südpol zu erobern. Und da war es dann so, wer zuerst kam, konnte das für sich beanspruchen und konnte sagen, so, Schweden ist jetzt hier und dieser Teil des Südpols gehört uns.
Jetzt Schweden. Ja.
Und vielleicht war das mit dem Mond auch so, dass irgendwie der erste Mensch, der hoch konnte, sagen könnte, so, ich claime diesen Mond für Amerika. Und dann kommen ganz viele Mondmenschen und sagen, Bro, wir leben hier. Und dann sagt der Amerikaner, das hat uns noch nie aufgehalten. Bringt die alle um und sagt, das ist jetzt Amerika. Und deswegen könnte es sein, dass Teile des Mondes halt einfach Amerika gehören und dann amerikanisches Recht gilt. Das glaube ich aber nicht.
Okay.
Das glaube ich aber nicht, weil dann hätte es mehr Streit gegeben. Dann hätte es, wenn der Mond wirklich einer Nation gehören würde, dann hätte es, glaube ich, mehr Streit um den Mond gegeben. Wir haben sehr schnell einfach aufgehört, uns darüber zu streiten.
Ja, aber ich glaube, dass das wieder, also ist jetzt hat nicht direkt was mit der Frage zu tun, aber das flammt ja jetzt gerade wieder auf, weil China doch jetzt auf dem Mond, was mega Science-Fiction klingt und vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber Raketensysteme installieren will.
Was?
Nicht gelesen, weiß nicht, ob es stimmt.
Okay. Ich
will nicht, bin nicht irgendwie für eine Regierungskrise verantwortlich sein jetzt, aber.
Hast du das auf deinen Twitter-Peak? Hast du
ja, genau.
Das waren nur die ersten 20 Zeilen und danach stand dann die Quelle Postillon. Ja, also das könnte vielleicht in Zukunft ein Problem werden, jetzt auch mit dem Mars, wo es heißt, wir wollen den Mars besiedeln. Ja, wem gehört dein Mars-Grundstück? Wie viel kostet Miete auf Mars und so? Und ich könnte mir vorstellen, dass das mehr Streit gäbe, wenn irgendwie der Mond Amerika gehört, dass dann irgendwie Russland sagt, aber ihr wart, also die eine Seite kann euch gehören, die andere Seite gehört uns. Und dass dann da Mauern gebaut werden und so. Wenn wir uns jetzt schon über so ganz kleine Mini-Inseln irgendwie im Pazifik streiten, dann doch erst recht um Mond. Deswegen glaube ich das nicht.
Okay.
Ich glaube, wir haben mehr eine internationales Gewässersituation.
Okay.
Das heißt, wenn ich jetzt auf internationalem Gewässer bin, das heißt internationales Gewässer, weil es keinem Land zugehörig ist.
Ja.
Und ich glaube, dafür gibt es ein eigenes Recht. Und ich denke, es gibt ein eigenes Mondrecht, das sich mit dem internationalen Gewässer deckt. Und es lautet, was sollen wir machen? Du bist auf dem Mond.
Wer soll dich holen?
Wer soll, was? Bitte mach nichts Schlimmes, aber wir haben buchstäblich keine Option. Wir werden nicht noch eine Rakete hochschicken, um dich zu bestrafen.
Du bist zum Richter.
Wir haben keinerlei Option. Bitte mach nichts.
Aber 12 Geschworene hochfliegen.
Ja.
Okay, also du glaubst, es hat einfach keine Konsequenzen.
Ich glaube, es hat Konsequenzen, aber ich glaube, es deckt sich sehr mit den Konsequenzen bei internationalem Gewässer. Es ist ein eigenes Recht. So wie es das maritime Recht gibt, gibt es dann wahrscheinlich das Weltraumrecht, auf das sich dann die UN geeinigt hat.
Aber was ist jetzt, wenn ich, also sag mal, ich will jetzt keinen Mord begehen, sondern ich, was weiß ich, ich will einen Film illegal runterladen.
Ja.
Und fliege ich dann jetzt auf dem Weg zum Mond, wenn ich jetzt mir den The Black Phone jetzt illegal runterlade, kann mir dann da nichts passieren?
Also, je nachdem, dann nimmt halt jemand das Space-Rechte-Buch
raus. Ja, wie ist denn das Space-Rechte-Buch? Also, wie unterscheidet sich denn das zu dem Erden-Rechte-Buch?
Das ist 1:1 Seconds gleich mit dem Buch für internationale Gewässer.
Okay, verstehe. Alles klar.
Das ist,
soll ich sagen, wie es ist?
Ja.
Und zwar, wenn du auf dem Weg zum Mond jemanden umbringst, dann gilt das Recht von.
Ich weiß es. Aha. Sorry, mir ist gerade was eingefallen, wo ich die Antarktis genannt habe.
Ja.
So ist das da auch. Der Mensch, der diese Straftat begeht, wird nach dem Strafrecht seines Heimatlandes verurteilt.
Jein. Das ist auf der ISS so, auf der Internationalen Raumstation. Das ist nicht so, wenn ihr beide ich muss anders anfangen. Du wirst nach dem Recht verurteilt, was gilt in dem Land, dass die Maschine zur Verfügung steht.
Ah.
Wenn die Rakete, in der ihr fliegt, eine amerikanische Rakete ist, also von Amerika zur Verfügung gestellt, dann wirst du nach amerikanischem Recht verurteilt. Wenn das eine tschechische Rakete ist, wirst du nach tschechischem Recht verurteilt.
Ach krass.
Und wenn das auf der ISS stattfindet, das ist ja eine, wie der Name schon sagt, eine internationale Station, dann wirst du nach dem Recht verurteilt, desjenigen, an dem du die Straftat begehst.
Das ist faszinierend.
Das ist wirklich faszinierend.
Wenn die dann Party machen wollen, gehen die schön rüber zur holländischen Raumstation.
ja.
Das ist mir gerade eingefallen.
Also du darfst ja? in der Rakete, die von Holland, das stimmt, in der Rakete, die von Holland zur Verfügung gestellt wird, von der holländischen Rakete, darfst du kiffen. Und in der Rakete, die von Saudi-Arabien zur Verfügung gestellt wird, wirst du dafür gehängt.
Steinigt.
Ja.
Ja, das ist verrückt. Das ist aber verrückt. Auch tatsächlich, also wo du das meintest mit dem, ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzählt habe, aber die Antarktis, da leben ja nicht so viele Menschen.
Nee.
Und da gibt es ja auch Forschungsstationen, das ist tatsächlich eine ähnliche Situation.
Da haben wir mal drüber geredet, weil da gibt es auch eine Serie, die heißt Fortitude, die sich mit Verbrechen dort beschäftigt.
Total verrückt, also ist dann so eine Einwohnerzahl von 20, also sehr schnell hat man da seine Verdächtigen zusammen. Aber da ist es auch genauso, dass da wurde ein Vertrag geschlossen und da drin steht, wer auch immer das Verbrechen begeht, wird nach dem Recht in seinem Heimatland, also seiner Staatsbürgerschaft, verurteilt.
Ja, also wie auf der ISS. Aber ich finde es faszinierend, dass es, wenn du in einer amerikanischen Rakete bist, dass dann das amerikanische Recht.
Finde ich auch.
Das finde ich
absurd.
Fantastisch. Das war eine sehr gute.
Fragen, die wir beim Millionär drankommen könnten. Mhm. Ja, fand ich auch sehr gut tatsächlich. Fand ich tatsächlich auch sehr gut.
Ja, okay. Ich glaube, Taki.
Dann hast du ein Highlight der Woche.
Ich habe ein Highlight der Woche.
Dann mache ich doch schnell die Formalitäten. Liebe Leute da draußen, danke, dass du uns zuhörst. ich hoffe, deinem Haustier geht's bald besser und das mit der Beziehung wird wieder. Und ganz im Ernst, bei dem einen Streit, den du hast, bin ich auf der anderen Seite. Du musst ein bisschen mehr darauf achten, Rücksicht auf andere zu nehmen. Und du kannst dich immer von deiner Erfahrung ausgehen, als wäre es die universelle Erfahrung aller Menschen. Denk dich doch mal in andere rein. Hab ein bisschen Empathie. Hört uns, empfehlt uns weiter an eure Freunde und Verwandte und Kollegen und Feinde. Feinde, die bei näherer Betrachtung euch gar nicht so unähnlich sind. Lasst uns gerne Bewertungen da auf jedem Portal, das ihr uns hört, mit so vielen Sternen wie geht und ein paar netten Worten. Da freuen wir uns wirklich sehr, sehr drüber. Danke fürs Hören und dann ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist eine Instagram-Nachricht, die ich gekriegt habe, über die ich ein bisschen schmunzeln bis sehr laut lachen musste. Und weil wir ja heute auch wieder sehr filmlastig sind, passt auch ein bisschen rein. Und zwar habe ich eine Nachricht gekriegt von dem Hotel Der Schwan, was so ein, habe ich dann nachgeguckt, ein gutbürgerliches, bodenständiges, hübsches Hotel
ist. Mit sehr vielen guten Rezensionen. Eine Ein-Sterne-Rezension von einem gewissen Jizzes, der meine... dass er das Hotel nicht leiden kann. Ich weiß nicht, wie lange wir auf diesem Gang rumreiten können.
Gags von vor 8 Jahren. Für mich reicht's, ich lach. Also, ich krieg eine Direct Message von dem Hotel Der Schwan. Und die Direct Message ist: brutalster Splatter der letzten 20 Jahre. The Sadness. Geiler Zombie-Film zum Abschalten.
Ja, finde ich sympathisch.
So lachen.
Finde ich sehr sympathisch.
Ich dachte, ich kriege irgendwie, hey Herr Huber, wenn Sie Urlaub planen, schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Ich mache Ihnen ein Upgrade.
Brutal geilster Splatter, kann ich nur empfehlen, Bro.
Vom Hotel Der Schwan.
Da hat wahrscheinlich jemand, also der Social-Media-Mensch, vergessen, das Konto zu wechseln. Aber ganz im Ernst, ich finde die Art der Kommunikation bei großen Marken immer sehr lustig. Auch wenn ich weiß, dass es irgendwie komisch ist und irgendwie ziemlich dunkler Endkapitalismus, weil plötzlich irgendwie Dr. Oetker die Marke dich roastet auf Twitter und so tut, als wäre sie dein Bro. Aber irgendwie finde ich es trotzdem geil.
Ja, ich finde es auch lustig.
Ja, Shoutout an Hotel Der Schwan.
Ja, fantastisch. Guck ich mal vorbei. Aber The Sadness nicht gucken. Ist ein scheiß Film.
Kein guter Film.
Also, Desaster.
Da auch noch ganz kurz, bevor es jetzt ganz zum Ende geht, eine mini schlechte Nachricht. Wir beide sind nächste Woche im Urlaub, aber keine Sorge, nur eine Woche.
Ja,
das heißt, die Woche darauf sind wir wieder da. Und bespaßen euch wie gewohnt. Das heißt, nächste Woche kein gefühlte Fakten, aber darauf die Woche schon wieder gefühlte Fakten. Wir machen das auch ein bisschen für euch, für dich, damit du mal ein bisschen aufholen kannst. Mir ist aufgefallen, dass du ein paar Folgen nicht gehört hast. Und ich glaube, es wäre cool, wenn du mal wieder zurückgehst und ein paar alte Folgen hörst.
Ja, wir haben den Gag verstanden jetzt.
Das meine ich aber auch ernst. Habt ihr Zeit, ein bisschen zurückzugehen, ein paar alte Folgen zu hören. Und dann hören wir uns übernächste Woche dann in alter Frische. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.